Hey, hier ist Rahel und heute gibt's keinen frischen Stoff, sondern ein Best-of aus dem Unboxing-News-Jahr. Wir sind gerade in Winterpause, ab dem 5. Januar sind wir aber zurück mit neuen Folgen für euch. Heute geht's um Palantir, eine US-Software, auf die die Polizei setzt, während Datenschützer Alarm schlagen. Er nutzt Palantir schon seit einiger Zeit.
Da wir nun mal in einer digitalisierten Welt leben, muss es auch möglich sein, digitale Spuren zusammenzuführen.
Oliver Huth ist Kriminalbeamter beim LKA in Nordrhein-Westfalen.
Und ja, wir haben schon Straftäter damit sicherlich identifizieren können oder haben Spuren aufnehmen können, die Ermittlungsverfahren herausragend weitergebracht haben.
In mehreren Bundesländern nutzt die Polizei eine Analysesoftware des US-Unternehmens Palantir. Und gerade wird geprüft, ob die auch bundesweit zum Einsatz kommen könnte. Die Software ist aber umstritten, auch wenn man sich ansieht, wie sie in den USA genutzt wird.
Und ich denke, das ist was, was einen durchaus auch vorsichtig machen sollte in Deutschland.
Das sagt Tech-Journalist Fritz Espenlaub. Wir schauen uns das heute genauer an. Was kann die Palantir-Software und wie problematisch ist sie wirklich?
Deutschlandfunk Nova. Unboxing News. Mit Rahel Klein.
Palantir. So heißt das US-Softwareunternehmen, das 2003 unter anderem von Tech-Milliardär Peter Thiel gegründet wurde. Und die Software, von der alle gerade reden, heißt Gotham. Gotham ist im Grunde genommen ein Organisationssystem für Daten, die Polizeibehörden sowieso schon haben, überall verteilt. Und die Software schafft es, innerhalb kürzester Zeit diese ganzen Datenmengen miteinander zu verbinden und Querverbindungen sichtbar zu machen. Wie eine riesengroße Mindmap.
Also ein Eierdieb werde ich da, wenn es darum geht, nicht abfragen. Dafür ist das Datensystem nicht geeignet, sondern nur wirklich für die Verfolgung herausragender Straftaten. Und dafür muss ich auch Gewähr bieten.
Herausragende Straftaten verfolgt er.
Mein Name ist Oliver Huth. Ich bin Vorsitzender beim Bund Deutscher Kriminalbeamter im Landesverband Nordrhein-Westfalen und vom Beruf Kriminalbeamter.
Oliver Huth arbeitet beim LKA. Sein Schwerpunkt ist die organisierte Kriminalität. Also eher Drogen statt Eier. Wie funktioniert diese Palantir-Software denn jetzt ganz konkret? Kann Oliver uns da mal beispielhaft durchführen?
Also im Detail kann ich das nicht machen, aber ich kann euch eine Überschrift geben. Also als Beispiel, ich frage eine Person ab und stelle dann fest, dass die Person mit einer Rufnummer irgendwann mal auf der Leitstelle in einer Stadt in Nordrhein-Westfalen angerufen hat und gesagt hat, hey, ich brauche Hilfe, mein Name ist und irgendwie bin ich hier zugeparkt. So eine Information müsste ich mir langwierig besorgen, verschiedene Leitstellen anfragen in Nordrhein-Westfalen, der Polizei und so kriege ich die Information direkt. Andererseits kann man das natürlich auch nutzen, wenn ein Straftäter sagt, den Rudi habe ich noch nie gesehen. Und dann stellen wir durch so eine Abfrage fest, dass unser Rauschgiftstraftäter vor 4 Monaten mit dem Rudi zusammen im Auto angehalten worden ist und fällt dann die Ausrede, den kenne ich nicht, fällt dann weg. Wir sind dazu in der Lage, also Netzwerke, Kennbeziehungen, überhaupt irgendwelches Verhalten, was Polizei speichern darf, zu reproduzieren und wollen dann Fragen damit beantworten, die Bevölkerung auch beantwortet haben will, wenn ich immer höre, wer sind die Unterstützer des NSU? Das sind immer Netzwerke, die wir da durchleuchten. Netzwerke bestehen immer aus Kennbeziehungen. Kennen selber ist keine Straftat, aber das sind für uns wichtige Informationen, die wir dann in der Gesamtschau zusammen bewerten. Und da wir nun mal in einer digitalisierten Welt leben, muss es auch möglich sein, digitale Spuren zusammenzuführen.
Lass uns da gleich auch noch mal genauer drauf gucken, auch an die Kritik an dem Tool. Ich habe noch eine Frage zur Benutzeroberfläche. Wie muss man sich die Benutzeroberfläche vorstellen? Also öffnest du dann da einen Browser, gibst ein Rudi, den Namen, den du suchst und guckst dann an, was die Datenbank ausspuckt oder ist es nicht ganz so trivial?
Ja, genau werde ich die jetzt mit beschreiben, weil das, wie gesagt, dann Dienstgeheimnis berühren würde. Aber es ist grundsätzlich so, dass es ähnlich ist, als wenn sie was im Internet oder ihr was im Internet sucht. So suchen wir da auch.
Und hast du damit schon Verbrecher geschnappt?
Ja, auf jeden Fall haben wir Informationen generiert. Nicht nur ich, sondern auch meine Kolleginnen und Kollegen, die wir sonst vorher nur ganz mühselig hätten zusammentragen können. Vielleicht wären wir auf das eine oder andere auch gar nicht gekommen, die Information so zusammenzubringen, weil man da um die Ecke denken muss und das System kann das halt. Und dann kennen wir zum Beispiel solche Kennbeziehungen, die ich beschrieben habe, filtern wir dann heraus. Wir nehmen nur Datentöpfe, die die Polizei ohnehin hat. Ja, ich müsste jetzt für 17 Datensysteme, die ich habe, 17 Mal ein Kennwort eingeben und 17 Abfragen machen. Jetzt melde ich einmal ein Kennwort ein und autorisiere mich, stelle den Sachverhalt da, warum ich das abfrage und dann kriege ich 17 Antworten. Das hilft mir also, Zeit zu sparen am Tag.
Und in welchem Kontext wird die Software eingesetzt? Kann man das für alle möglichen Verbrechensfälle machen oder ist das ganz stark geregelt?
Es ist geregelt. Also das Land Nordrhein-Westfalen musste auf Drängen der Datenschutzbeauftragten eine eigene Norm ins Polizeigesetz überführen. Das ist passiert. Das heißt, auch für diese Abfragen haben wir eine Rechtsgrundlage. Es ist klar und deutlich, für welche herausragenden Straftaten wir das nutzen können. Also ein Eierdieb werde ich da nicht abfragen. Dafür ist das Datensystem nicht geeignet, sondern nur wirklich für die Verfolgung herausragender Straftaten. Und dafür muss ich auch Gewähr bieten. Und am Ende des Tages, wie gesagt, klären wir damit herausragende Straftaten auf oder es hilft zumindest, uns auf diesen Weg zu begeben.
Und was fällt unter herausragende Straftaten? Ist ja erstmal ein weiter Begriff.
Ja, das ist aber in den Rechtsvorschriften eindeutig geregelt. Also als Beispiel internationaler Rauschgifthandel, Terrorismus, Menschenhandel, Verstöße gegen das Kriegswaffenkontrollgesetz, Geldautomatensprenger, all solche Dinge. Diese Straftaten sind dahinter nicht.
Und würdest du so weit gehen zu sagen, Ole Palantir, hättest du den einen oder anderen Fall nicht gelöst?
Wie gesagt, ich habe Zugriff auf diese ganzen Datentöpfe, auf die Palantir auch drauf guckt. Das kostet mich dann halt eine Stunde. Das ist das erste Momentum. Manchmal haben wir in Zeitlagen nicht die Stunden. Da müssen wir schnell sehen, mit wem wir es zu tun haben. Überlegen Sie sich, ein Terrorist geht durch die Straßen, wie wir es schon erlebt haben, bringt Menschen um. Und wir wollen jetzt wissen, was ist das für ein Mensch, mit wem hat er sich in der Vergangenheit und jüngst getroffen? Gibt es Mittäter? Und ja, wir haben schon Straftäter damit sicherlich identifizieren können oder haben Spuren aufnehmen können, die Ermittlungsverfahren herausragend weitergebracht haben. Jetzt keine zwei Meinungen.
Die Software erleichtert Oliver die Arbeit also. Sie spart Zeit und zeigt Verbindungen auf die Ermittlerinnen und Ermittler vielleicht manchmal gar nicht kommen würden. Außer in Nordrhein-Westfalen wird die Palantir-Software auch schon in Hessen, Bayern und bald Baden-Württemberg eingesetzt und von den dortigen Innenministern verteidigt.
Wenn Sie es ganz einfach mich einmal sagen lassen, Palantir ist im Grunde genommen ein Google für die Polizei.
Wir sind mit der Software in Hessen sehr erfolgreich. Diese Software ist ein wirklicher Sicherheitsgewinn.
Wenn wir hier einen Bauauftrag für irgendein Bauwerk in Bayern vergeben, kann ich auch nicht danach fragen, welche politische Gesinnung der Eigentümer dieser Firma hat.
Jetzt ist es so, die Software, die in Deutschland eingesetzt wird, die hat nicht so weitreichende Fähigkeiten wie die in den USA. Darüber und über die Kritik an Palantir habe ich mit ihm gesprochen.
Ich bin der Fritz Espenlaub, ich bin Tech-Journalist, unter anderem beim Bayerischen Rundfunk, bei der ARD frei, habe gerade für den Deutschlandfunk einen großen Podcast gemacht über Peter Thiel.
Den Podcast kann ich euch nur noch mal ans Herz legen. Wenn ihr den noch nicht gehört habt, gibt's in der Deutschlandfunk-App. Aber zurück zu Palantir. In Deutschland ist das ja nur eine abgespeckte Version, die hier zum Einsatz kommt, oder?
Also es ist, soweit ich das verstehe, eine, genau wie du sagst, abgespeckte Version. Also manche Funktionalitäten, die zum Beispiel die amerikanischen Sicherheitsbehörden nutzen, wo dann wirklich auch mit KI und Machine Learning und möglicherweise sogar mittlerweile auch großen Sprachmodellen, KI-Sprachmodellen, dann das alles noch so ein bisschen eingebaut wird, das gibt's hier nicht. Es ist auch, soweit ich das beurteilen kann, zumindest das Versprechen, dass die Daten auch alle in Deutschland bleiben, auf deutschen Servern bleiben, die in Deutschland stehen und jetzt nicht irgendwie in die USA geleitet werden. Und im Grunde genommen eben dann halt in dem Umfang, was wir gerade gesagt haben, das macht die Software hier. Also diese Gotham heißt die und diese Gotham-Software, die dann eben unter einem anderen Namen auch oft kommen, das ist im Grunde genommen eigentlich immer dieselbe Variante von dieser Basic Gotham-Software.
Und kannst du verstehen, dass DatenschützerInnen, aber auch andere Menschen kritisch gegenüber Palantir sind und der Software?
Kann ich auf jeden Fall verstehen, weil es eben auch eine undurchsichtige Firma ist in ihrer Außenwirkung. Also weil sie eben dieses martialische PR-Element sehr stark transportiert. Es ist ja eine Firma, die zum Beispiel von ihrem Auftreten her gar nicht so als neutraler Dienstleister auftritt, sondern sich schon auch irgendwie als ja, vermeintlicher Verteidiger westlicher Werte selber darstellt. Und das kann natürlich immer alles Mögliche bedeuten. Mhm. Also wenn dann da so eine weltanschauliche, ideologische Komponente mit reinspielt, dann glaube ich, darf einen das auch zu Recht so ein bisschen skeptisch und ein bisschen vorsichtig machen.
Mhm. Das bedeutet aber ein Unternehmen, was man ja zumindest gut dann auch eigentlich beobachten sollte, wenn man davon Software irgendwie kauft. Man sieht ja auch, dass die sehr, sehr eng mit US-Behörden zusammenarbeiten. Die Einwanderungsbehörde hat Palantir sehr stark genutzt, um Menschen jetzt unter Trump abzuschieben, da Daten zu sammeln. Das heißt, also kritisch grundsätzlich dem gegenüber zu stehen, ist schon auch angebracht, würdest du sagen?
Genau, es ist wieder so eine klassische Frage, inwieweit hängt die Technologie davon ab, wie man sie nutzt.
Ja.
Und das ist bei Technologie ja immer so. Mhm. Also an sich ist die Technologie erstmal einigermaßen neutral, würde ich sagen. Also im Fall von Gotham ist es natürlich was, was grundsätzlich natürlich darauf angelegt ist, Leute strafrechtlich zu verfolgen. So, das ist der Zweck davon. Ja? Und das kann aber natürlich sein, dass man das macht im Rahmen von einer Rechtsstaatlichkeit, so wie wir sie ja bei uns eigentlich schon auch Vertrauen haben können, dass wir die haben. Und sagt, da gibt es eben Strafverfolgung, da muss es die geben, sonst funktioniert die ganze Gesellschaft ja irgendwie auch nicht so ganz. Aber man hat natürlich jetzt gerade diesen Blick über den großen Teich, wo man sieht, dass ja eigentlich auch da ein rechtsstaatliches, an sich sehr stabiles System besteht, die aber ja gerade schon wirklich massiv unter Druck ist. Wo wirklich ausgetestet wird an jeder Ecke, wie man eben die Checks and Balances und den Rechtsstaat und die etablierten Abläufe so ein bisschen herausfordern kann. Und da sieht man natürlich, dass Palantir da wirklich eine problematische Rolle spielt. Ich glaube, das kann man schon sagen. Hm. Und ich denke, das ist was, was einen durchaus auch vorsichtig machen sollte in Deutschland. Aber die Vorsicht ist dann vielleicht wirklich auch zu richten an die Regierungsstellen und an die Behörden und an die Checks und Balances, die wir hier so haben und eben sicherzustellen, dass die gut funktionieren.
Ja, wenn du mit Kripo-Beamtinnen und Beamten sprichst, die das nutzen, die sagen, Palantir erleichtert ihnen die Arbeit unglaublich, ist unverzichtbar, wenn man in der heutigen Zeit eine Strafverfolgung in vor allem auch organisierter Kriminalität beispielsweise machen will. Und die sagen, das ist alles gesetzlich ganz genau geregelt und wer das irgendwie missbraucht, der macht sich strafbar. Das klingt erstmal sehr simpel, ne? Wenn man das hört, denkt man sich so, ja, okay, dann ist ja alles safe. Würdest du das unterstreichen?
Ja, also ich meine, das ist immer so die Frage. Also auf dem Papier ist das natürlich so. Und ich glaube, man kann schon auch davon ausgehen, dass das natürlich in vielen Fällen funktioniert, aber natürlich auch nicht in allen Fällen. Also es ist jetzt nicht so, dass es in Deutschland absolut überhaupt keinen Machtmissbrauch von Polizei gäbe oder überhaupt gar keine Hinweise darauf gäbe, dass da auch Dinge falsch genutzt werden oder schieflaufen. So, das sind eben am Ende des Tages immer noch Menschen, die da sitzen, die zum einen natürlich einfach Fehler machen und zum anderen natürlich aber vielleicht auch irgendwie aufs falsche Gleis kommen oder Dinge falsch verfolgen oder in die falsche Richtung ermitteln. Also ich meine, da gibt es ja zahlreiche Beispiele. Mhm. Damals, als der NSU sein Unwesen getrieben hat und man erstmal ewig irgendwelche türkischen Kleinunternehmer ins Visier genommen hat und von Dönermorden geredet hat und lauter so Zeug. Also da hilft einem dann Palantir auch nichts, wenn man quasi sich von den total falschen Grundannahmen in seiner Ermittlungsarbeit leiten lässt. Das sage ich jetzt als jemand, der sich jetzt natürlich nicht im Detail quasi den ganzen Tag in Polizeistationen bewegt. Also ich gehe davon aus, da sind viel, viel gute Leute auch dabei. Aber natürlich ist es wichtig, dass man jetzt nicht einfach nur sagt so, ja, wenn man das falsch benutzt, dann macht man sich strafbar und damit ist das Problem gelöst, sondern natürlich auch eine Struktur hat, die wirklich verhindert, dass das falsch genutzt wird. Also die zum Beispiel dann erlaubt, dass Leute, wenn sie merken, da laufen Dinge falsch, whistleblowen können oder eben entsprechend irgendwie darauf hinweisen können, ohne dass sie Repressalien fürchten müssen von ihrem Dienstherrn. Und das ist alles was man halt sicherstellen muss. Und ich glaube, da kann man schon sagen, das geht immer noch besser. So egal wie gut es ist, es geht immer noch besser.
Bei der Kritik an der Software und ihrem Einsatz in Deutschland geht es aber eben auch darum, dass Palantir sehr eng mit der US-Regierung zusammenarbeitet. Mit den US-Geheimdiensten zum Beispiel. Diese Woche hat das US-Militär außerdem angekündigt, in den nächsten 10 Jahren bis zu 10 Milliarden US-Dollar für Verträge mit Palantir auszugeben. Palantirs Gründer Peter Thiel gilt als erzkonservativ, als Trump-Supporter und mindestens als demokratiekritisch. Er ist offiziell zwar nicht mehr im operativen Geschäft aktiv, aber immer noch einer der größten Anteilseigner und gut befreundet mit Palantir-CEO Alex Karp. Auch deshalb lehnen beispielsweise Politiker der SPD den Einsatz der Software in Deutschland strikt ab. Bundesinnenminister Alexander Dobrindt von der CSU, der prüft gerade, ob Palantir in Zukunft auch bundesweit zur Verbrechensbekämpfung eingesetzt werden soll. Wie geht Kripo-Beamter Oliver Huth mit der Kritik an Palantir um? Zum Beispiel auch mit dem Vorwurf, dass unbescholtene Bürgerinnen und Bürger in den Fokus von Ermittlungen geraten könnten.
wenn ich jetzt eine Information generiere, als Beispiel, kommen wir auf mal ein Beispiel mit dem Rudi zurück, so, dann sitzen zwei Personen im Auto, einer von denen ist ein Terrorist und der andere ist ein unbescholtener Bürger, der den von A nach B fährt, wie ein Taxifahrer zum Beispiel, dann ist dieser unbescholtener Bürger für mich ein Zeuge, dann spreche ich den an, der kommt da nicht in den Fokus meiner Ermittlungen und mit dem passiert irgendwie nichts, sondern ich spreche an und kann ihn fragen, wo haben sie den denn hingefahren, wie hat er sich denn während der Fahrt verhalten etc. pp. Das sind Dinge, die könnte ich aber auch so herausfinden, wenn ich aus dem Datentopf halt diese Fahrt selber generieren kann, weil es vielleicht eine Rotlichtfahrt war oder weil es vielleicht einen Zahlstreik gegeben hat, dann kann ich das sowieso auch abfragen. Also kein unbescholtener Bürger, der mit der Polizei nichts zu tun hat, wird deswegen in den Fokus der Ermittlung gerückt, wie zum Beschuldigten oder ich spioniere dem nach. Das ist ein Vorwurf, der ist überhaupt nicht haltbar, nicht valide, reliabel und ich halte auch solche emotionalen Darstellung immer nicht zielführend für das Thema. Wenn man sich was gegen diese Softwarelösung hat, dann muss man vernünftige Argumente vortragen. Das ist sicherlich nicht dazu geeignet.
Ein Argument von DatenschützerInnen ist aber ja auch, dass Daten, die eigentlich zu anderen Zwecken gespeichert werden, ne, was ja dann auch korrekt ist, die dann aber durch diese Software in einen ganz anderen Kontext gesetzt werden. Und das ist eigentlich nicht erlaubt.
Nee, ist falsch. Das ist absolut falsch. Den Kontext rücke ich. Ich kriege Daten zusammengestellt, werte die Daten aus und dann muss man auch irgendwie darauf vertrauen, dass ich mit meiner Ausbildung als Kriminalbeamter, ich mache das jetzt schon 24 Jahre, die richtigen Schlüsse daraus ziehe. Man glaubt ja wohl nicht, wenn ich jetzt feststelle, dass ein Terrorist Taxi fährt, dass ich jetzt mit dem Taxifahrer den auf links drehe und verfolge, observiere 24 Stunden. Das ist kriminalistisch überhaupt nicht notwendig. Das ist der falsche Rückschluss und das ist auch eine rechtswidrige Maßnahme. Da passiert überhaupt nichts.
Aber vielleicht sind auch nicht alle so super Polizisten wie du.
Ja, wenn man uns nicht vertraut, dann ist das ja was ganz anderes. Das Misstrauen gegenüber dem Staat, das ist ja nun mal allseits bekannt. Leider auch ein gesellschaftliches Problem. Das kann ich jetzt nicht auflösen, aber die Kollegen, die damit arbeiten, wissen und die müssen auch bei jedem Schritt immer prüfen, bin ich noch in meinen Rechtsgrundlagen. Und wenn sie das sind, ist das absolut in Ordnung. Wenn sie das nicht sind, machen sie strafbar.
Was sagst du zu dem Vorwurf, dass man sich von einem US-Unternehmen abhängig macht, das von Menschen geführt wird, die der Demokratie ablehnend gegenüberstehen und dass auch man nicht ganz genau weiß, wo die Daten alle landen?
Also die Daten landen überhaupt nicht irgendwo, sondern die Daten landen in Nordrhein-Westfalen auf dem Server. Wir sind nicht damit im Internet und wir sind auch nicht in Amerika irgendwie angekoppelt, sondern das sind unsere Daten in Nordrhein-Westfalen, die bleiben auch in Nordrhein-Westfalen. Das ist das Erste. Das andere ist natürlich ein geopolitisches Thema. Ja, wir kaufen von den Amerikanern im Moment Luftabwehrraketen, um der Ukraine zur Verfügung zu stellen. Wenn wir dort selbstständiger werden wollen, und ich glaube, in die Richtung geht Europa auch gerade, müssen wir solche IT-Lösungen selber initiieren und auch den Mut haben, dies zu tun. Dann stehen möglicherweise andere Rahmenbedingungen zur Verfügung und wir unterfüttern mit dem Geld vielleicht nicht im Moment politische Systeme, die fragil sind und sich von der Demokratie abrücken. Aber im Moment ist das so und wir brauchen dieses Tool. Alle wollen, dass wir Straftaten verfolgen, Terror Anschläge verhindern. In der Zeit, wo IT eine besondere Rolle spielt, Vernetzung eine besondere Rolle spielt, Informationen just in time vorliegen, müssen halt angesagt, so ein Instrument auch zu nutzen.
Tech-Journalist Fritz Espenlaub sagt dazu auch, ja klar wäre das am besten, wenn Deutschland, wenn Europa seine eigene Softwarelösung entwickeln würde. Problem ist nur, etwas, das an Palantir rankommt, das gibt's einfach im Moment nicht. Fritz tut sich auch schwer, eindeutig zu sagen, Palantir in Deutschland nutzen, ja oder nein. Er sagt, das sei eine schwierige Abwägung. Wenn man es nutzt, dann muss seiner Ansicht nach aber Folgendes klar sein.
Das Wichtigste ist, glaube ich, dass man versteht, was man nutzt. Dass die Leute, die in den Sicherheitsbehörden damit arbeiten, ein Verständnis dieser Software haben, einen Respekt davor haben, auch vielleicht gerade auch eine Bescheidenheit, dass man weiß, wann man das nicht nutzt. Und dass das nicht überhand nimmt, also dass man nicht anfängt, das wirklich so für jeden kleinen irgendwie
für jeden
Schwarzfahrer in der U-Bahn oder sowas zu nutzen. Genau. Und das ist eben genau natürlich die Gefahr, die da so ein bisschen sowas auch hat. So, wenn das eine Software ist, die so unfassbar bequem in der Nutzung ist und so convenient, dann setzt man die auf einmal für alles ein. Und ich glaube, da sollte man sehr, sehr klare Richtlinien haben. Aber diese Richtlinien auf dem Papier, die sind halt am Ende nur Richtlinien auf dem Papier. Das geht wirklich darum, dass die Leute, die das nutzen, eine tiefe rechtsstaatliche Überzeugung haben und ein tiefes Verständnis haben. Und ich glaube am Ende, das ist was, was auch wieder gesamtgesellschaftlich dann einfach uns fehlt und eine Rolle spielt, einfach auch ein Verständnis von der Technologie haben. Mhm. Und wir uns da mehr damit beschäftigen und das weder irgendwie so als das Allheilmittel sehen, noch es ist irgendwie ein Teufelszeug und man darf das auf gar keinen Fall benutzen, weil damit dann irgendwie Peter Thiel gewinnt oder sowas in der Richtung, sondern halt, ja, man sollte in der Lage sein, dass wir als offene Gesellschaft selbstbewusst einschätzen können, welche Tools wir wann einsetzen. Und ich glaube, da kann Palantir dann eins dieser Tools sein. Aber es ist natürlich nicht das, das uns irgendwie das abnimmt, selber auf irgendwie festem rechtsstaatlichen Boden zu stehen.
Das war Unboxing News für heute. Das Team dieser Folge: Milan Prossig, Katja Vossenberg, Ingo Rockenberg, Mintu Tran, Andi Fulford und ich, Rahel Klein. Danke fürs Zuhören. Und hier kommt jetzt noch ein Podcast-Tipp für euch.
Deutschlandfunk.
I like to think of a cybernetic forest filled with pines and electronics.
Es war einmal, da hieß es, don't be evil. Wir bauen uns eine bessere Welt. Ganz weit weg von der Staatsmacht in Washington. Unter der Sonne Kaliforniens. Im Silicon Valley.
And all watched over by machines of loving grace.
Schnee von gestern.
The most aggressive set of characters.
Es geht um die Zerstörung von allem, ständige Disruption.
I'm not just MAGA, I'm dark gothic MAGA.
2025. Aus Nerds sind Tech Bros geworden. Und ihre techno-futuristischen Visionen gehen Hand in Hand mit dem autoritären Staat. In der VIP-Lounge stehen sie: Jeff Bezos, Mark Zuckerberg und Elon Musk.
The greatest capitalist in the history of the United States of America.
Wie wurde die Hippie-Yuppie-Kultur des Silicon Valleys dunkel und bedrohlich?
There's this guy Curtis Yarvin, who's written about some of these things.
Zweck eines Untertanen ist, Untertan zu sein.
Wie gehen Transhumanismus und Faschismus zusammen?
Wir kreieren eine neue Species, die uns zumindest in vielen Punkten hoch überlegen sein wird.
Eine Elite, die die Massen anführt, zu neuen Kolonien im Weltraum und zur Erschaffung des Übermenschen.
If we had a trillion humans, we would have 1,000 Mozarts and 1,000 Einsteins.
Tech Brotopia. Eine sechsteilige Podcast-Serie über die Ideologien der Tech-Milliardäre und ihre Visionen für das Schicksal der Menschheit. In der Deutschlandfunk-App. Das ist meine Lieblings-App.
Deutschlandfunk Nova. Unboxing News. Immer Montag bis Freitag in der Deutschlandfunk-App.